Diese Folge wird präsentiert von Europe Table, dem täglichen exklusiven EU-Update für deutsche Politikentscheider von der größten deutschen EU-Redaktion. In diesem Briefing gibt es werktäglich exklusive Analysen zur Europapolitik und Regulierung. Und ja, Europe Table ist unter anderem Medienpartner unseres KI Future Tech Summits am 11. Juni. Infos dazu hatten wir ja schon mal in der letzten Folge gegeben, gibt's auch nochmal hier in den Shownotes. Und wer Europe Table live kennenlernen möchte, kann dies auch bei einer digitalen Veranstaltung am 10. Juni ab 8.30 Uhr tun. Europa nach der Schicksalswahl heißt diese Veranstaltung von Europe Table mit exklusiven Gästen wie unter anderem Terry Reintke, Spitzenkandidatin der Grünen, oder Professor Dr. Wolfgang Ischinger. Alle Hinweise zur Anmeldung gibt es unter table.media/events oder auch hier bei uns in den Shownotes.
Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo zusammen, hallo Sven. Bei mir ist alles gut. Ich habe ja auch bald Urlaub, deswegen bin ich schon ein bisschen in Urlaubsstimmung, aber wie es immer so ist, die Woche vorm Urlaub auch noch ein bisschen busy.
Ja, ja, irgendwas ist ja immer, aber dann hat man mehr Grund, sich auf den Urlaub zu freuen. Man macht sich dann im Urlaub nochmal richtig locker, denn wir haben ja heute eine wichtige Folge. Nach dem Urlaub ist dann vor der Wahl, und zwar ganz knapp vor der Wahl.
Ja, und zwar vor der EU-Wahl. Vom 6. bis 9. Juni ist nämlich in Europa Wahl angesagt. Das findet alle 5 Jahre statt und es werden immerhin 720 Abgeordnete des Europäischen Parlaments gewählt, ganze 96 davon in Deutschland. Und das Besondere in dieser Wahl, erstmals dürfen in Deutschland auch Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren schon wählen.
Erinnern wir uns mal ein bisschen zurück. Eigentlich ist die EU entstanden, um wirtschaftliche Zusammenarbeit und politische Integration zu fördern und Frieden in Europa zu sichern. Also das mit dem Frieden klappt so mittel im Moment. Aber sie hat sich mittlerweile eben auch zu einem internationalen Player entwickelt. Der gehören immerhin 27 Mitgliedstaaten an der EU. Und das macht zusammen schon eine ganz gute Schwungmasse und ist deshalb auch relevant für die Internetwirtschaft natürlich.
Ja, natürlich, weil inzwischen tatsächlich auch ein Großteil der digitalpolitischen großen Linien und Entscheidungen eben nicht mehr auf Bundesebene getroffen werden, sondern tatsächlich auf europäischer Ebene, weil ja die EU auch einen einheitlichen Rechtsrahmen anstrebt und einen gemeinsamen digitalen Binnenmarkt und daher eben auch wegweisende Regulierung zu diesen Themen auf den Weg bringt. Zum Beispiel jetzt zuletzt ja den großen AI Act zum Thema KI-Regulierung. Und ja, wir wollen heute mal so ein bisschen darüber sprechen, was diese EU-Wahl netzpolitisch eigentlich bedeutet und was da alles so relevant ist.
Aber vorher gibt es wie immer erstmal Neuigkeiten aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Vergangenen Dienstag haben die EU-Mitgliedstaaten über den AI Act abgestimmt. Das EU-Parlament hat diesen ja bereits im März verabschiedet. Das Votum der Mitgliedstaaten galt als Formsache. Die Verordnung verfolgt unter anderem das Ziel, Grundrechte zu schützen, Vertrauen in KI-Anwendungen zu stärken und Innovationen zu ermöglichen. Allerdings ist das Gesetz auch nicht unumstritten. So erfuhr die darin enthaltene Möglichkeit zur biometrischen Überwachung im öffentlichen Raum durch KI ganz viel Kritik. Auch ECO äußerte sich hierzu und hat ganz klare Bedenken. Damit der AI Act Wirkung zeigen kann, ist eine einheitliche Auslegung und Anwendung des Rechtsrahmens in den Mitgliedstaaten notwendig, mahnt ECO-Vorstandsvorsitzender Oliver Süme. Der hat keine Lust auf einen Flickenteppich. Die darin vorgesehenen Verhaltenskodizes seien zentral, um gleichermaßen Innovation zu fördern und die Rechtssicherheit von Unternehmen zu gewährleisten. Außerdem benötige es einheitlich ausgelegte Pflichten, Anforderungen und Standards für ein echtes Level Playing Field. Nationale Sonderwege müssten verhindert werden. Ein enger Austausch der betroffenen Akteure könnte hier Abhilfe schaffen. Außerdem braucht es zuständige Institutionen und Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, um den Umgang mit der komplexen Regulierung von AI, also von künstlicher Intelligenz, zu erleichtern. Der ECO setzt sich für eine bürokratiearme und einheitliche Umsetzung des AI-Acts in Deutschland und Europa ein. Happy Birthday nachträglich Grundgesetz. Das Grundgesetz wurde letzte Woche 75 Jahre alt und der ECO hat dies zum Anlass genommen, eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage zu erheben, um nachzuforschen, wo Deutsche die größten Gefahren für Bürgerrechte im digitalen Raum sehen. Das Ergebnis: 47% sehen durch staatliche Überwachung ihre Grundrechte im Netz gefährdet. Gefahren für die Meinungsfreiheit sehen 40,5% der Deutschen und für die Entscheidungsfreiheit über die eigenen Daten 42%. Tatsächlich Tatsächlich werden Grundrechte im virtuellen Raum in der Vergangenheit immer wieder in Frage gestellt. Daher setzt sich der Eco-Verband für ein freies, technikneutrales und offenes Netz ein, das sich an ethischen, bürgerrechtlichen und demokratischen Grundwerten orientiert, sagt Eco-Vorstandsvorsitzender Oliver Süme. So müssen auch bei der Strafverfolgung Grundrechte gewährt werden. Da fordert der Verband weiterhin eine klare und umfassende Aufhebung der Vorratsdatenspeicherung. Außerdem dürfe der AI Act nicht als Rechtsrahmen für die Etablierung von biometrischen Massenüberwachungen im öffentlichen Raum missbraucht werden. Da haben wir es schon wieder. Weiterhin dürfe es auch zukünftig keine Einschränkungen für die Verschlüsselung elektronischer Kommunikation oder gespeicherter Daten geben. Ebenso dürfen Sicherheitsbehörden, staatliche Akteure und Verwaltung keine Maßnahmen und Initiativen ergreifen, die die Verschlüsselung angreifen oder strukturell schwächen. Auch Überlegungen zur Chatkontrolle sind für Süme nicht mit den Bürgerrechten vereinbar. Letzte Woche wurde der Gesetzentwurf zur Anpassung des Energieeffizienzgesetzes ENEFG im Bundeskabinett beschlossen. Die unter dem Dach von ECO gegründete Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen plädiert dafür, dass neben den formalen Anpassungen zur Angleichung des ENEFG an die Berichtspflichten der Europäischen Energy Efficiency Directive EED, die Chance genutzt wird, Maßnahmen für eine realistischere Umsetzbarkeit der Vorgaben sowie internationale Vergleichbarkeit umzusetzen. Grundlegenden Verbesserungsbedarf gäbe es laut stellvertretendem Allianzsprecher Günter Eggers bei der Berechnung der Power Usage Effectiveness, der PUE-Wert, welcher auch an die tatsächliche Auslastung von Rechenzentren gekoppelt werden sollte. Außerdem sollen nationale und EU-Vorgaben von Aufgreifschwellen bzw. Kennzahlen endlich vereinheitlicht und vergleichbar gestaltet werden. Darüber hinaus fordert die Allianz Vertraulichkeit bei den zu berichtenden Daten. Zuletzt stelle der Energy Reuse Factor eine Herausforderung dar, da die vorgeschriebenen Mindestwerte von bis zu 20% normalerweise überhaupt nicht erreichbar seien. Die Allianz fordert insgesamt Rechtssicherheit und Einheitlichkeit, damit sich der Betreiber von Rechenzentren endlich auf das eigentliche Digitalisierungsbestreben konzentrieren kann und seinem Job nachgehen kann, nämlich dem Betreiben von Rechenzentren. Und ganz zum Schluss haben wir noch einen kleinen Event-Hinweis in eigener Sache. Am 11. Juni findet bei IONOS Berlin die Security Insights statt. Bei der Veranstaltung für Cloud-Entscheiderinnen und Entscheider, IT-Expertinnen und Experten und Führungskräfte aus KMUs geht es um das Thema Resilienz und Sicherheit in der Cloud. Dabei werden insbesondere der Bedarf und die Möglichkeiten mittelständischer IT-Anwenderinnen und Anwender im Vordergrund stehen. Auf welche Konzepte und Technologien sollten Unternehmen setzen, um Cloud-Dienste sicher zu machen? Neben den vorbeugenden Maßnahmen wird ein Schwerpunkt auf dem Umgang mit akuten Bedrohungen liegen, also was ganz aktuell ist in dem Fall. Was ist an Know-how und technischer Ausstattung erforderlich, um Angriffe auf Cloud-Umgebungen frühzeitig zu erkennen und darauf reagieren zu können? Das alles erfahrt ihr dann live und brühwarm bei der Security Insights am 11. Juni. Und auch dazu packen wir natürlich den Link noch in die Shownotes. Aber warum ist die EU in Sachen Netzpolitik eigentlich so maßgeblich, so entscheidend? Um das zu begreifen, muss man erstmal verstehen, was die EU regulieren kann und was eigentlich nicht.
Ja, das sind im Großen und Ganzen drei Hauptkategorien von Zuständigkeiten der Europäischen Union. Das ist erstens zum Beispiel, sind das ausschließliche Zuständigkeiten, zum Beispiel für die Bereiche der Zollunion, Wettbewerbsregeln für den Binnenmarkt, die Währungspolitik für die Länder des Euroraums, das ganze Thema Handel und internationale Abkommen und tatsächlich auch Meerespflanzen und Tiere im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik. Ja, das mag einem erstmal ein bisschen lustig erscheinen, ist aber natürlich für die ganzen Länder, die Fischerei betreiben und am Meer liegen, durchaus ein relevantes Thema und gehört natürlich auch irgendwie zum Handel. Dann gibt es noch geteilte Zuständigkeiten, zum Beispiel, das betrifft den Binnenmarkt, die Beschäftigung und Soziales, das Thema Verbraucherschutz und Energie. Und in diesen Feldern erlassen sowohl die Mitgliedstaaten selber als aber auch die EU-Rechtsvorschriften. Und hier gilt dann immer, die Mitgliedsländer können nur dann neue Vorschriften in diesen Bereichen erlassen, wenn es eben noch keine bestehende EU-Vorschrift oben drüber gibt oder wenn das Erlassen einer Vorschrift auf EU-Ebene auch nicht beabsichtigt ist. So, und zuletzt gibt es dann noch die unterstützende Zuständigkeit. Das betrifft zum Beispiel den Kulturbereich, den Tourismus, aber auch den Zivilschutz.
So, das sind die drei Bereiche. Aber was ist jetzt relevant in Sachen Netzpolitik? Was kann die EU in diesem Bereich regulieren? Und das sind ganz essentielle Dinge, Dinge, wir wissen es schon, Datenschutz, DSGVO ist durch, Urheberrecht, Cybersicherheit, aber auch der digitale Binnenmarkt. Hier, wie gesagt, DSGVO, der Cyber Resilience Act oder der AI Act als letztes. Die EU ist also definitiv wegweisend für die Internetwirtschaft. Naja, und welche digitalpolitischen Regulierungen die EU in den letzten Jahren bereits umgesetzt hat und welche Themen sie zukünftig beschäftigen werden, das weiß unser erster Gast.
Im Gespräch.
Ja, Werner Steng ist Digitalexperte im Kabinett, der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und EU-Kommissarin für Digitales und Wettbewerb Margrethe Vestager. In ihrem Team beschäftigt er sich mit netzpolitischen Themen wie künstliche Intelligenz, Datenökonomie oder E-Government und natürlich vielen mehr. Heute ist er bei Das Ohr am Netz zu Gast, um mit uns nicht nur über die Legislaturperiode der aktuellen Kommission zu sprechen, sondern auch darüber, was eine neue Kommission leisten muss, um Europa fit für eine digitale Zukunft zu machen. Herzlich willkommen, Herr Steng. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Herr Steng, ich habe schon gesagt, Sie sind Experte im Kabinett von Margrethe Vestager, beschäftigen sich tagtäglich mit Digitalisierungsthemen, waren maßgeblich an den großen Vorhaben jetzt der laufenden Legislatur beteiligt, wie zum Beispiel Digital Services Act, Digital Markets Act und einige andere mehr. Was sollte Ihrer Meinung nach Digitalpolitik in Europa und dem europäischen Binnenmarkt leisten?
Ja, eine große Frage zum Einstieg. Ja. Und genau diese Frage haben wir uns auch am Beginn dieses Mandats gestellt, als meine Chefin genau diesen Auftrag gekriegt hat, Europa fit zu machen für das digitale Zeitalter. Da muss man überlegen, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet natürlich immer, dass man nicht fit ist, weil sonst braucht man sich kein Ziel zu setzen, fit zu werden. Was soll Digitalpolitik leisten? Wir haben uns gedacht, es muss Nutzen stiften, wie jede andere Technologie auch. Weil das war ja immer schon der Zweck von Technologie, dass es uns irgendwie das Leben erleichtert, verbessert, ermöglicht. Und wir hatten irgendwie den Eindruck, einerseits, dass Europa ganz stark hinterherhinkt im globalen digitalen Wettbewerb. Alle kennen die GAFAM und alle kennen chinesische Plattformen und künstliche Intelligenz, die woanders schon weiter ist als bei uns. So einerseits dieser Nachholbedarf. Zum anderen aber auch irgendwie dieses Unbehagen, dass die Digitalisierung bisher sehr ungleiche Gewinner hervorgebracht hat. Die größten Gewinner waren eigentlich die Plattformen selber, die großen Digital Champions. Und wir als, sagen wir, als Kunden, als Konsumenten haben zwar ganz coole Dienstleistungen gekriegt, Services gekriegt, aber dafür auch ganz fett bezahlt mit unseren Daten und unserer Privatsphäre und haben diese Unternehmen zu den reichsten der Welt gemacht. Und wir haben uns eben gedacht, Digitalpolitik muss bedeuten, dass es für uns, für jeden einzelnen Bürger etwas bringt, diese Digitalisierung. Sie muss unseren Unternehmen in Europa was bringen und sie muss unseren Gesellschaften was bringen. Und das ist eigentlich dann das ultimative Ziel unserer Politik.
Und wie haben Sie das gemacht? Also wenn wir jetzt mal zurückschauen auf die letzten fast fünf Jahre auf die Digitalpolitik, was wurde erreicht?
Ich würde sagen, es sind zwei Hauptstoßrichtungen. Wenn sich Leute mit Brüssel auseinandersetzen, dann schauen immer alle auf die Regulierung. Ja, und es kommt sofort irgendwie das, oh mein Gott, Brüssel oder Europa macht schon wieder neue Gesetze, während die anderen coole Produkte machen. Es ist komplizierter als das. Zum einen haben wir tatsächlich ganz, ganz viel nachgedacht, wie wir Europa als Standort stärken können im digitalen Bereich. Wo fehlt unseren digitalen Technologien an Infrastrukturen, an Digital Skills, an all dem, was man braucht, um überhaupt die Digitalisierung voranzutreiben? Und daraus ist es so eine ganz große Innovations- und Investitionsstrategie geworden, die eben als digitale Dekade 2030 dann unter anderem bekannt wurde, wo sich wirklich Europa, und ich sage jetzt wirklich Europa, also nicht nur die Kommission, sondern alle Mitgliedstaaten, das Parlament, darauf geeinigt haben, wo wir 2030 stehen wollen. Was wollen wir an Infrastrukturen haben in Europa 2030 und was müssen wir tun, um sie auch zu erreichen? Ja, das beginnt von der Connectivity, geht über Daten, Infrastrukturen, über künstliche Intelligenz, über Supercomputer, über Mikroprozessoren, über Quantumcomputer hin zu digitalen Skills. Also da haben wir uns ganz klare Ziele gesetzt, aber auch einen ganz klaren Plan, wie wir die auch erreichen sollen. Und es wurde auch sehr viel Geld dafür in die Hand genommen, wo natürlich auch Covid durchaus mitgeholfen hat. Durch diese Resilienz- und Recovery-Programme wurden ja doch von diesen extra 750 Milliarden Euros, mehr als ein Viertel fließt in digitale Prioritäten und Projekte. Also es ist nicht nur jetzt sozusagen der politische Wille in Europa, da stärker zu werden, sondern es ist auch Geld da. Es reicht natürlich nicht, ja, man braucht natürlich auch privates Kapital und nicht zu knapp. Aber es ist ein ganz klarer Plan, da stärker zu werden. Das zweite Standbein ist natürlich der legislative Bereich. Und da, wie Sie es schon angedeutet haben, haben wir natürlich sehr, sehr viel gemacht. Von der Plattformpolitik und Regulierung, die Sie angesprochen haben, hin zu den Datenmärkten bis zur künstlichen Intelligenz. Und da würde ich schon sagen, zwei Dinge nur zum Einstieg. Das eine ist, es ist global sehr auf Beachtung gestoßen und jetzt nicht auf Ablehnung oder nicht auf Nasenrümpfen, sondern global wurden und werden dieselben Themen diskutiert und dieselben Probleme identifiziert. Und es gibt da sehr, sehr viel Verständnis und auch das Bestreben, das nachzumachen, was wir in Europa gemacht haben. Also, weil die Leute sagen, ja, Moment mal, bei uns passiert genau dasselbe. Bei uns haben die Big Tech, also die Marktmacht, die sie haben und missbrauchen sie auch. Wir haben auch die Probleme mit Disinformation und Fake News. Wir haben auch Zweifel, ob die künstliche Intelligenz immer und überall unseren Wertvorstellungen entspricht. Mhm. Also da haben wir wieder mal diese Vorreiterrolle eingenommen. Also wir sind ja nicht jetzt irgendwie so die Nerds, die halt irgendwie so an der Realität vorbei reguliert haben. Und zum anderen, zweiter Kommentar dazu, ich bin ein Gegner von der vereinfachten Aussage, dass Regulierung immer das Gegenteil von Innovation ist. Das ist natürlich das Totschlagargument schlechthin. Wir gehen sicher noch näher drauf ein in diesem Podcast. Aber wir haben viele Sachen gemacht, die für die Innovation extrem wichtig sind. Das beginnt schon mal bei der Rechtssicherheit. Ja, dass wenn Sie jetzt ein deutsches Startup sind im KI-Bereich, haben Sie jetzt einen klaren Rechtsrahmen oder werden ihn haben in Kürze und wissen, okay, wenn Sie diese Regeln einhalten, dann werden Ihnen keine Hindernisse mehr in den Weg gelegt. Und nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, weil wir eine Verordnung haben. Sie haben auch quasi das Vertrauen, versuchen wir damit zu schaffen, dass eben zum Beispiel wieder KI jetzt nicht irgendwie so verunglimpft wird, dass oh mein Gott, schreckliche Technologie, selber wie Nuklearenergie und total gefährlich und was weiß ich, sondern man sagt, okay, nein, wir haben die Risiken erkannt, wir haben sie reguliert und jetzt lasst uns die Technologie nützen. Und das dritte Argument vielleicht ist einfach der Binnenmarkt selbst, den Sie auch schon angesprochen haben in Ihrer Eingangsfrage, dass wir eben tatsächlich für KI, für Daten, für digitale Dienste durch Verordnungen einen einheitlichen europäischen Rechtsrahmen geschaffen. Ich glaube, das darf man alles nicht vergessen, wenn man von Regulierung spricht.
Nun gibt es ja auch kritische Stimmen, trotz allem, die in diesen Initiativen, einige davon haben Sie ja genannt, doch primär, ja, Abwehrschlachten, gerade eben gegenüber den großen Playern am Markt aus den USA und anderen Nationen sehen und eher empfehlen, sich eben in der Regulierung mehr auf die Stärken der europäischen Wirtschaft zu konzentrieren. Was würden Sie denn solchen Stimmen entgegnen?
Erstens einmal ist jede Kritik legitim und nicht nur das, sondern auch gerechtfertigt, weil Sie können es unmöglich mit dem besten Willen und der besten Datenlage nicht allen recht machen. Es ist immer eine Abschätzungsfrage von verschiedenen Werten und Prioritäten. Also es gibt für mich nicht die perfekte Politik und den perfekten Rechtsakt. Ja, Sie müssen immer irgendwo Entscheidungen treffen. Von daher werde ich gar nicht immer versuchen, alle Kritik zu entkräften, sondern wir müssen uns einfach damit auseinandersetzen. Erster Punkt dazu ist vielleicht, es war uns wichtig, dass das in einem demokratischen Prozess stattfindet. Denn vorher war das doch so, dass wir diese wichtigen Entscheidungen privatisiert hatten. Wir haben es im Prinzip den großen Plattformen, wenn wir auf Big Tech zurückkommen, ja, und ihre Abwehrschlacht. Wir haben es im Prinzip den großen amerikanischen Plattformen ermöglicht, unsere Wirtschaft zu dominieren, alle unseren Unternehmen. Es ist ja schwer für irgendein europäisches Start-up wirklich zu bestehen im Wettbewerb gegen sehr, sehr große dominante Unternehmen, die sogar keine Skrupel haben, ihre Marktmacht gegen dieses Start-up auszunutzen. Und alle anderen Millionen von Unternehmen hängen ab von diesen Plattformen oder digitalen Dienstleistern und werden aber auch nicht immer ganz, ganz glimpflich und nett behandelt. Ja? Also von daher haben wir gesagt, es muss schon dem Gesetzgeber und der Demokratie obliegen, welche Regeln eigentlich gelten hier und dass man das jetzt nicht an ein paar private Firmen privatisiert. Das war jetzt zum Thema Marktmacht, aber es ist ja noch viel schlimmer fast, wenn es um die Demokratie selbst geht, um die Informationen, die im Internet zirkulieren, ob meine freie Rede dort etwas gilt oder nicht, welche Inhalte Sie sehen oder zu sehen bekommen, ob Sie online diskriminiert werden und gewisse Inhalte zum Beispiel nie zu Gesicht bekommen, ob Desinformation im großen Stil zirkuliert, ob Wahlen manipuliert werden, ob Russland versucht, uns zu destabilisieren. All das war auch völlig in der Hand von einigen großen Plattformen. Und dann haben wir auch gesagt, einerseits machen die zu wenig von Sachen, die wir gerne hätten, dass sie tun, also entschlossener auftreten gegen illegale Inhalte zum Beispiel. Andererseits wollen wir auch unsere eigenen Grundrechte und Redefreiheit zum Beispiel beschützen, indem es eben nicht nur dem Elon Musk und dem Mark Zuckerberg obliegt, ob unsere Inhalte jetzt gelöscht werden oder nicht. Ja? Okay. Also das ist schon mal der erste wichtige Teil. Das sollen demokratische Entscheidungen sein, die diese wichtigen Entscheidungen treffen und nicht nur privatisierte. Zweiter Punkt aber dazu noch, Abwehrschlacht ist ein sehr negatives Wort. Ich würde mal Chancengleichheit zunächst sagen, wenn es wirklich um die Beziehungen zu den bestehenden Champions geht. Ja? DMA, Digital Markets Act, zielt er darauf ab, unseren Wettbewerb fairer zu gestalten. Dass eben ein deutsches oder österreichisches oder französisches Startup, das eine gute Idee hat, auch wirklich eine Chance hat, es zum Markt zu bringen, an den Kunden zu bringen. Da geht es ja um Chancengleichheit und nicht nur um Regulierung, sondern das der ganze Regelungszweck war, dass ein cooles, innovatives Unternehmen eine Chance hat. Ja, es geht auch um Chancen zu erzeugen und dass Chancen genutzt werden können. Oder auch, wenn Sie den Digital Services Act hernehmen, da geht es auch um fairen Wettbewerb. Wenn Sie jetzt eine E-Commerce-Plattform sind oder wenn Sie etwas verkaufen über eine Plattform und Sie stehen im Wettbewerb mit chinesischen Exportierenden, die sich nicht an unsere Regeln halten, ja, die Produktstandards nicht einhalten, die es nicht nur billiges Zeug hier verkaufen, was ja noch legitim ist, aber auch Sachen, die bei uns gar nicht auf den Markt kommen dürften. Damit hat ein legitimes deutsches Unternehmen, das korrekte Ware verkauft, hat überhaupt keine Chance im Wettbewerb mit einem chinesischen Exporteur, der halt dann über Alibaba oder Amazon nach Deutschland rein verkauft. Und wenn Sie dann zur Plattform gehen als Marktaufsicht, sagt die Plattform oder hat es früher gesagt, können wir nichts machen, keine Ahnung, wer das war und der Seller ist schon längst nicht mehr auf unserer Plattform, aber morgen ist er wieder da. Ja? Also von daher geht es ja nicht nur um Abwehrschlacht, sondern es geht auch darum, einfach da gewisse Chancengleichheit herzustellen. Letzter Kommentar dazu, Stärken der Europäer aufzubauen, wie Sie sagen, das ist auch der Zweck der ganzen Datenpolitik zum Beispiel und auch der KI-Politik. Weil wir sagen, wir haben vielleicht die erste Welle verloren in der Digitalisierung, die ganzen Plattformen, die wir alle so gut kennen, die sich ja primär an uns Endkunden richten, ja, die ganzen sozialen Plattformen und die Marktplätze und so weiter. Aber die nächste Phase der Digitalisierung, die schon längst begonnen hat, ist ja Industriepolitik. Ja, das sind Sachen, wo unsere vielen Unternehmen Dinge produzieren auf Basis von Daten unter Hilfenahme von künstlicher Intelligenz und anderer Technologien, um Prozesse zu verbessern, um neue Produkte hervorzubringen, um ökologischer zu produzieren und so weiter. Das heißt, hier bauen wir auf Europas Stärke in der Industrie, die wir immer schon hatten, und sagen aber, um unsere Industrie sozusagen jetzt auf Vordermann zu bringen, müssen wir sicherstellen, dass digitale Technologien zur Verfügung stehen. Also das ist ja sehr zukunftsgerichtet und nicht nur ein Hinhauen auf Google.
Jetzt haben Sie erwähnt, großes Ziel aller EU-Politik im Grunde ist ja, einheitliche Standards eben EU-weit zu schaffen. Häufig ist es ja aber so, dass diese Standards dann, weil die Mitgliedstaaten die Gesetzgebung ja national nochmal umsetzen müssen, dass es dann doch eher solche Flickenteppichlösungen gibt, ne? Und dann eben doch nicht mehr in allen Staaten wirklich das Gleiche gilt, sondern es da wieder Unterschiede gibt, die eben dann doch nicht die gewünschte Rechtssicherheit für Unternehmen schaffen. Sehen Sie da Möglichkeiten, wie man sowas in Zukunft irgendwie verhindern kann?
Also ich beginne mit dem Negativ und dann kommt der positive Spin. Wir werden immer ein Flickenteppich bleiben, egal wie wir regulieren, wie wir Politik machen. Europa bleibt Europa und es bleibt ein sehr heterogenes Konzept mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Prioritäten und kulturellen Ansätzen, auch immer wieder mit den Bestrebungen, die eigenen Interessen und Firmen zu begünstigen. Also es ist ja nicht so, dass jetzt jeder europäische Politiker sagt, oh, der Binnenmarkt ist fantastisch. Eigentlich sagt jeder Politiker, der Binnenmarkt ist fantastisch. Aber wenn dann irgendwie so die eigenen Interessen vielleicht irgendwie beeinträchtigt werden, dann rudert man sehr schnell zurück. Ja, und das wird sich auch nicht ändern und nicht so schnell ändern. Aber in dem konkreten Bereich, über den wir heute diskutieren, haben wir in dem Mandat nur noch Verordnungen gemacht. Ja, da gibt's keine nationale Umsetzung. Ob das der Digital Services Act, der Markets Act, der Data Act, der Data Governance Act, der Artificial Intelligence Act und noch viele andere von diesen Akten sind, das sind alles Verordnungen. Das heißt, da gibt's kein Goldplating mehr, wie wir das so schön nennen. Wenn wir sagen, das sind Hochrisikofälle im KI-Bereich, dann kann jetzt nicht Deutschland, Österreich, Frankreich oder Belgien sagen, da hängen wir jetzt aber noch einen weiteren an, weil wir finden eigentlich, das ist auch sehr riskant. Ja, das heißt, das ist harmonisiert. Und von daher gibt es ja schon sehr wenig Möglichkeiten für die Mitgliedstaaten, das noch weiter dann zu verkomplizieren. Letztes Argument dazu vielleicht, es gibt auch sehr viel zentrale Rechtsdurchsetzung jetzt nach diesem Mandat. In dem Bereich hat die Europäische Kommission sehr viele Durchsetzungskompetenzen gekriegt, ob das jetzt DMA, DSA oder KI-Akt sind, weil man gesagt hat, ja, wir reden hier von global tätigen Unternehmen, die reguliert werden, also eben die GAFAM zum Beispiel. Da macht es jetzt irgendwie keinen Sinn, wenn jetzt die Deutschen, die Franzosen und die Iren getrennt sozusagen unser Recht durchsetzen. Das geht wesentlich effizienter und stärker und einheitlicher, wenn das aus Brüssel passiert. Also auch in der Rechtsdurchsetzung haben wir eine deutlich stärkere Zentralisierung. Und das bedeutet auch was, weil dann weiß zum Beispiel Apple oder Twitter oder Google oder wer auch sonst, wissen genau, wenn sie mit uns sich nicht einigen, steht für sie der europäische Markt auf dem Spiel. Das sind 450 Millionen wohlhabende Bürger und Bürgerinnen und Konsumenten, Konsumentinnen. Das heißt, da haben wir schon auch als Europa eine ganz andere Verhandlungsposition, auch in der Rechtsdurchsetzung.
Jetzt haben wir schon ein paar Mal auch das Stichwort AI Act gehört. KI natürlich das Megathema im Moment, wenn man über digitale Transformation, digitale Technologien spricht. Europa hatte ja auch hier, oder die Europäische Kommission hatte ja auch hier, ähnlich wie bei der DSGVO, so ein bisschen das Ziel, weltweit eine Benchmark zu setzen. Das ist ja im Grunde der erste KI-Regulierungsakt weltweit. Erwarten Sie sich auch hier so eine Art Vorreiterrolle? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, das war ja nun eine Riesendiskussion um diesen AI-Act, bis er endlich mal verabschiedet wurde. Sind Sie mit dem Ergebnis jetzt happy oder sagen Sie, da müssen wir an der einen oder anderen Stelle oder muss dann die neue Kommission an der einen oder anderen Stelle nochmal ran?
Also zunächst einmal zum Vorreitereffekt. Das war übrigens nicht der Plan am Anfang. Ja, ich war dabei von Anfang an. Ja, wir haben nicht vor 5 Jahren gesagt, jetzt machen wir was ganz Cooles, wir machen einen KI-Akt und dann haben wir wieder den Brussels-Effekt, den wir mit der Datengrundschutzverordnung schon erzielt haben. Der Startpunkt eigentlich ein völlig anderer, der war, es wurde damals schon zunehmend über Risiken von KI diskutiert. Es hat sich auch schon abgezeichnet, dass mehrere Mitgliedstaaten vielleicht auch auf die Idee kommen könnten, nationale Gesetze dazu verabschieden. Der Startpunkt war ein Binnenmarktargument. Ja, machen wir lieber selber mal einen europäischen Vorschlag, damit es ein für alle Mal klar ist, KI wird jetzt nicht gleich wieder fragmentiert, noch bevor die Technologie überhaupt so weit ausgereift ist. Ja, und wir haben auch gesagt von Anfang an in geschlossenen Räumen, das Ganze soll risikobasiert sein und proportional bleiben. Wir wollen es nicht überregulieren, das ist eine neue Technologie. Aber wir werden schauen, dass wir die größten Risiken auf europäischer Ebene mal eindämmen und dann haben wir ein für alle Mal den Binnenmarkt gesichert. Das war der Startpunkt. Das hat mittlerweile dazu geführt, dass natürlich uns die ganze Welt beobachtet hat. Am Anfang vielleicht noch ein bisschen mit Amüsement oder vielleicht sogar Misstrauen oder mit was weiß ich, was für Emotionen die anderen dabei hatten. Aber spätestens als dann ChatGPT kam, haben uns viele darum beneidet, dass wir schon seit 2-3 Jahren darüber diskutiert hatten und Daten gesammelt hatten. Sie erinnern sich sicher vor 1,5 Jahren, als plötzlich ChatGPT da war, haben alle davon gesprochen, weltweit davon gesprochen, bis hin zu extrem übertriebenen Reaktionen. Ja, also einerseits natürlich schon, die Risiken, die da sind, wurden diskutiert, aber plötzlich hieß es auch, oh mein Gott, das ist das Ende der Welt und wir brauchen ein Moratorium. Das kam ja auch aus Amerika sogar, nicht? Wo dann führende Leute unterschrieben haben, oh Moment mal, das ist das Ende der Zivilisation und der Menschheit, das müssen wir jetzt einmal alles stoppen. Das mussten wir nicht tun, weil wir schon einen entstehenden Rechtsakt in der Tasche hatten und gesagt, Moment einmal, wir werden uns das genau noch ansehen, werden das in unseren Rechtsakt aufnehmen. Und das bedeutet dann aber auch, dass die Technologie dann auch genutzt werden kann. Es sind die beiden Extreme, nicht? Entweder es ist total liberal und man kann machen, was man will, oder aber man hat einen Rechtsrahmen und es ist klar, was man machen darf. Dazwischen ist das Unangenehmste wie so ein Moratorium, wo irgendwie keiner so genau weiß, was darf man jetzt eigentlich, was darf man nicht, ja? Entweder man darf alles oder man weiß, was man darf. Das Schlimmste ist, wenn das unklar ist. Und das haben uns auch ganz viele Unternehmen bestätigt. Kleine wie große. Ich sag, Freunde, wir brauchen Rechtssicherheit, ja, aber nicht nur als Erzeuger von KI oder als Software-Developers, sondern auch als Nutzer von KI. Wir haben einen enorm großen öffentlichen Sektor in Europa. All diese Ministerien und Abteilungen können und werden in Zukunft zunehmend KI verwenden, um effizienter und besser und billiger zu werden. Es ist einfach so, soll auch so sein, wenn es vernünftig genutzt wird. Also ist ein riesen Absatzmarkt auch für unsere Softwareindustrie, wenn Sie wollen. Jetzt haben wir aber auch Skandale gehabt, wie in Holland zum Beispiel vor 2 Jahren. Die ganze holländische Regierung musste zurücktreten, weil es dann einen Skandal gab. Weil sie versucht haben, mit KI irgendwie zu sehen, ob irgendwelche Sozialzahlungen so unrechtmäßig ausbezahlt worden waren. KI war natürlich völlig grottenschlecht und es wurde sehr viel Unrecht damit erzielt. Die nächste Regierung greift KI nicht mehr an. Ja? Also wir haben gesagt, zum Wohle unserer Erzeuger oder Developer und der Nutzer von KI brauchen wir diese Rechtssicherheit. Und das ist auch meine Antwort auf Ihre zweite Frage. Ist das Ergebnis perfekt? Na, sicher nicht. kann ja gar nicht sein. Ja, ich kenne überhaupt kein Gesetz, das perfekt ist übrigens. Ja, in dem Fall ganz besonders schwer, weil wir nicht genau wissen, was für Risiken wird es morgen geben, übermorgen geben. Es ist alles im Fluss. Aber wir haben ein relativ flexibles Rechtsinstrument erzeugt, wo wir gesagt haben, die Risiken, die wir heute schon kennen, wo die Daten belegen, dass es reale Risiken für Gesundheit, Leben oder Grundrechte gibt, da haben wir ganz klare Regeln vorgeschrieben. Und in Bereichen, wo das noch ein bisschen im Fluss ist, wie zum Beispiel bei der General Purpose AI, das ist auch was Mistral oder Aleph Alpha machen, die Firmen, die also sehr stark im Gespräch waren während der Verhandlungen, ist es wesentlich flexibler gestaltet. Man sagt, okay, es gibt eine Verpflichtung, Risiken zu analysieren, es gibt eine Verpflichtung, Risiken zu mitigieren, aber es steht nicht genau drinnen, wie das zu tun ist, sondern das bleibt im Fluss und kann auch durch Codes of Conduct geregelt werden.
Sie haben ja zu Anfang schon gesagt, und das überherrscht ja Konsens, die EU hinkt nach wie vor hinterher, wenn man sich so den Weltmarkt anschaut, in Sachen digitale Transformation, digitale Märkte, USA, China führen einfach diese Liste nach wie vor an. Sie haben gesagt, es ist natürlich das Ziel der europäischen Politik, Europa als Standort, auch als Digitalstandort zu stärken. Ein Mittel dazu ist eben tatsächlich auch gesetzliche Regulierung, einheitliche Rahmenbedingungen, Rechtssicherheit, darüber eben Chancengleichheit, Fairness schaffen. Ist das denn alles oder was kann man denn noch machen, damit die EU einfach in Sachen Digitalisierung aufholt? Sie haben ja vorhin auch die zwei großen Pfeiler ihrer Strategie genannt, einmal Legislation und dann aber Investitionen auf der anderen Seite. Vielleicht können Sie über diesen zweiten Part noch mal ein bisschen mehr sagen.
Also zunächst einmal würde ich als berufsmäßiger Optimist sagen, dass wir einen großen Schritt nach vorne gemacht haben in den letzten Jahren als Kontinent. Denn ich habe vorher auch schon im Digitalbereich gearbeitet hier in der Kommission. Und das war wirklich ein Nachhinken. Ja, die Digitalisierung ist so vorangeschritten. Wir haben ein kleines bisschen hier gemacht, ein kleines bisschen dort gemacht. Aber es war wirklich ein Stückwerk. Diesmal ausgehend von Programm der Ursula von der Leyen, muss ich schon sagen, gab es wirklich den strategischen Plan, wir müssen Europa hier nach vorne bringen. Ja, und das, was wir jetzt an Rechtsetzung und an Investitionspolitik gemacht haben, das ist schon ziemlich weitreichend. Ist es weitreichend genug? Das werden wir sehen. Ja, werden wir schnell genug dort sein? Werden wir sehen. Aber es ist plötzlich ein ganz klarer Plan, eine ganz klare Überzeugung da, was nötig ist, um Europa da nach vorne zu bringen. Ja, und es ist nicht nur jetzt so Sonntagsreden irgendwie, sondern es ist auch wirklich ganz viel Geld und ganz viele Pläne, die da ausgearbeitet werden und wurden. Also von daher schon einmal wirklich, was passiert in den letzten Jahren. Wenn Sie sich China und Amerika anschauen, wird auch ein bisschen verklärt manchmal, wie toll das dort überall ist. Wir haben auch unsere Stärken. Ja, also ich habe schon angedeutet, dass wir vielleicht die erste Phase verschlafen haben. Okay, wir haben auch nicht den Plan, jetzt muss ein europäisches Google her oder es muss ein europäisches Amazon oder europäischer App Store her. Wenn sowas entsteht, umso besser, aber das ist nicht unsere Strategie. Unsere Strategie ist eben genau dort anzusetzen, wo wir stark sind. Und das ist Industriepolitik und das ist auch ökologische Politik. Und das ist, glaube ich, eine Riesenchance für Europa und die haben wir auch erkannt. Wir betrachten das gar nicht mehr als Silo. Irgendwie, wir machen jetzt hier Digitalpolitik und irgendwer anderer macht im Nachbarbüro, macht grüne Politik, ja. Mhm. Wir sagen, es ist die Digitalisierung, die uns dabei helfen wird, in der Twin Transition, in der Klimapolitik voranzukommen, mhm, in grüne Technologien zu investieren. Das Ganze wird damit auch Industriepolitik, das Ganze wird damit auch Geopolitik übrigens, ja. Das mhm heißt, da ist etwas ganz anderes im Entstehen, als in der Vergangenheit sozusagen, oh, ich habe jetzt eine Plattform geschaffen, über die man Sachen verhökern kann. Ja, ist zwar auch toll und super erfolgreich, aber wir sind jetzt, glaube ich, woanders gelandet und ich würde sagen, die Karten werden gerade neu gemischt und ich würde uns da nicht zu schnell abschreiben.
Lassen Sie uns doch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wir haben ja jetzt viel über die aktuelle laufende Legislaturperiode gesprochen. Wo sollten denn Ihrer Ansicht nach die Schwerpunkte jetzt in der kommenden Legislaturperiode für die Kommission liegen in Sachen Digitalpolitik?
Also ganz eindeutig in der Konsolidierung. Das ist nicht nur für mich, sondern für uns alle eine ganz klare Priorität. Hat auch die von der Leyen schon gesagt in ihrer letzten State of the Union Speech vor ein paar Monaten. Und es ist auch nicht verwunderlich, wir müssen das Rad jetzt nicht ständig neu erfinden, denn die ganzen Herausforderungen, die heute vor uns liegen, bleiben bestehen. Ja, diese digitale und grüne Transition sind da und werden da bleiben. die geopolitischen Spannungen, die wir jetzt in den letzten Jahren über uns ergehen lassen mussten, sind da und werden auch nicht weggehen. Ja? Mhm. Die Abhängigkeiten, die wir erkennen mussten in den letzten Jahren, ob das jetzt die Erzeugung von Mikroprozessoren oder anderer Dinge sind, das ist einfach eine Sache, die kann man nicht jetzt politisch irgendwie ad acta legen, sondern die großen Themen unserer Zeit heute werden die großen Themen unserer Zeit morgen sein. Das heißt, wir müssen den Weg einfach entschlossen weitergehen, unsere Kapazitäten zu stärken, auszubauen, als Kontinent selbstbewusster und selbstständiger zu werden. Und da haben wir ganz viel gemacht und ich glaube, das wird auch weiter die Priorität bleiben. Wir dürfen einfach nicht nachlassen, aber ich sehe doch momentan auch niemanden, der das fordern würde. Ein ganz, ganz großes Thema sind, glaube ich, Digital Skills. Das ist auch etwas, was wir in unserer Dekade als eine der Hauptprioritäten genannt haben. Und Sie werden in 2 Monaten unseren jährlichen Bericht sehen, wo wir sind bei dieser Dekade. Wir machen jedes Jahr einen Bericht, ob wir als Europa wirklich Fortschritte machen, ja, im Hinblick auf unsere Ziele für 2030. Und wir haben durchaus Fortschritte gemacht hier und da, aber Skills bleibt die große Achillesferse. Denn wenn wir in Europa nicht genug Leute haben, die digital arbeiten können, und damit meine ich nicht nur die Super-Experten, ja, die großen Data Scientists und KI-Experten, sondern das ist ja etwas, was die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft braucht, ja. Wenn wir nicht digital fitter werden als Bürger, als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber, dann wird das alles nichts werden, ja. Also das ist sicher etwas, was natürlich nicht die klassische EU-Kompetenz ist, muss ich dazu sagen, ja. Aber wenn Sie mich persönlich fragen, was ist die große Priorität der nächsten Jahre, dann ist es, dass wir auch in unseren Skills fit werden für das digitale Zeitalter.
Darf ich noch mal einen Punkt aufgreifen, den Sie zweimal genannt haben? Einmal das Thema Green Tech, also grüne Technologien fördern und auch ökologische Politik mit Industriepolitik vereinbaren. Ich höre da so raus, eben Digitalisierung auch für Zukunftstechnologien nutzen, Potenziale von Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit nutzen. Wenn man sich so ein bisschen jetzt die Energiepolitik der Kommission der letzten Jahre anschaut, lag da ja der Fokus eigentlich eher drauf, dass man schaut, dass Digitalunternehmen, vor allem digitale Infrastrukturunternehmen, doch relativ starke Einschränkungen erfahren haben, Regulierungen in Bezug auf ihre Energieeffizienz, Stichwort Fit for 55 oder auch Energy Efficiency Directive. Ist das der richtige Weg oder sehen Sie da vielleicht noch andere Punkte, wie man halt eben diese Potenziale, die in Digitalisierung ja stecken, vielleicht auch politisch mehr fördern könnte?
2 Kommentare dazu. Der erste ist einmal, dass natürlich digitale Technologien selbst auch einen ganz großen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Also die müssen auch effizienter und grüner werden, das ist ganz klar. Man weiß, was so ganz große KI-Modelle an Energie verschlingen, was die Datenzentren an Energien fressen, so wie die Luftfahrtindustrie zusammen, ja. Man kann jetzt nicht nur sagen, digital ist die Lösung von allen grünen Problemen. Wir müssen schon auch die digitalen Technologien wesentlich ökologischer hinkriegen und ich glaube, das werden wir auch schaffen. Aber das darf man nicht vergessen, ja. Es ist ein ganz, ganz großer ökologischer Fußabdruck, den die digitalen Technologien selbst hinterlassen. Aber wenn man das einmal irgendwie in den Griff kriegt, dann ist das Potenzial unglaublich groß, Effizienzgewinne in der restlichen Wirtschaft und Gesellschaft in den Griff zu kriegen. Denn was bedeutet eigentlich, wenn wir sagen, wir brauchen diese Green Transition? Das heißt, wir müssen Verschwendung und Verschmutzung und Ineffizienzen so weit wie möglich in den Griff bekommen. In der Produktion, was Abfälle anbelangt, was die Energieeffizienz von Gebäuden anbelangt, Energy Grids natürlich, Mobilität. Wenn Sie denken, wo überall in unserer Gesellschaft und Wirtschaft Ineffizienzen ganz natürlich stattfinden und wie viel man an Energie einsparen könnte, wenn man diese Prozesse optimiert, dann würde ich sagen, ist das sky the limit. Und wie kann man das erreichen, indem man Daten erhebt, Daten analysiert, auch mit KI? Also für mich ist da überhaupt kein Thema, dass die Digitalisierung ein ganz, ganz große Triebfeder ist, um Effizienzgewinne im gesamten restlichen Ökosystem zu erzeugen. Aber sie müssen selber auch grüner werden.
Ja, ganz herzlichen Dank, Werner Steng, für diesen Ritt durch die letzten 5 Jahre Digitalpolitik, europäische Digitalpolitik. Ich fand es wahnsinnig spannend, auch ein bisschen mehr über die Grundsätze und Prinzipien zu erfahren, nach denen die Europäische Kommission eben auch digitale Regulierung steuert und unternimmt. Ja, Sie haben gesagt, Digitalisierung ist die Triebfeder auch für eine Green Transition. Das wird eine große Aufgabe, unter anderem dann für die nächste Kommission. Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und für Ihre Zeit vor allem.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, jetzt haben wir von Werner Steng einiges darüber gehört, wie die EU-Kommission das ganze Thema Digitalisierung, digitale Transformation bewertet und nach welchen Kriterien Digitalpolitik in der EU passiert. Was jetzt die Internetwirtschaft eigentlich für diese EU-Wahl fordert, darüber spricht Sven mit unserem Oliver Süme.
Eco-Expertise. Stimmen aus dem Verband.
Oliver Süme ist Vorstandsvorsitzender vom Eco-Verband der Internetwirtschaft. Heute ist er wieder mal dabei im Ohr am Netz und wir sprechen mit ihm über die kommende EU-Wahl und die vom Eco anlässlich der Wahl veröffentlichte Agenda Digitalpolitik für Europa 2024 bis 2029. Schön, dass du dabei bist. Hallo Oliver.
Hallo Sven, ich freue mich wieder dabei zu sein.
Oliver, 9. Juni, ja, EU-Wahl in Deutschland. Welche Bedeutung hat die Wahl aus deiner Sicht für die Internetwirtschaft? Weil man mag ja meinen, ach, EU ist ja so weit weg von allem, was hier in Deutschland passiert.
Ja, das stimmt gerade für die Internet- und Digitalwirtschaft schon seit vielen Jahren nicht mehr. Wir sehen eigentlich einen ganz, ganz starken Trend dazu, dass immer mehr zentrale politische und gesetzgeberische Entscheidungen auf der europäischen Ebene getroffen werden. Das gilt für die Internet- und Digitalwirtschaft im besonderen Maße, weil dort natürlich noch vieles ist, was neu zu regeln ist. Also von vornherein eben alles auf EU-Ebene geregelt werden kann und wir nicht die Situation wie in anderen Wirtschaftsbereichen haben, wo ich vielleicht schon nationale Gesetzgebung habe, die ich dann erstmal überholen muss. Insofern ist das extrem wichtig für die Internetwirtschaft, zumal die Europäische Kommission immer mehr dazu neigt, mit dem Mittel der sogenannten Verordnung zu arbeiten, anstatt einer europäischen Richtlinie. Und das heißt, dass eine Verordnung, das beste Beispiel ist vielleicht die Datenschutzgrundverordnung, direkt anwendbares Recht in allen Mitgliedstaaten ist. Im Gegensatz zu einer Richtlinie, wo eben das noch in nationales Recht implementiert werden muss.
Wie jetzt beim AI Act beispielsweise, oder?
Genau, AI Act ist auch eine Verordnung, gibt es viele andere Beispiele und das beobachten wir eben zunehmend, diese Tendenz zur Verordnung, die eigentlich eine gute ist, weil sie das höchstmögliche Maß an Harmonisierung gewährleisten kann, im Idealfall zumindest, passt nicht immer, aber vom Grundsatz her ist die Verordnung eigentlich ein gutes Instrument. Also der langen Rede kurzer Sinn, was in Brüssel passiert, hat direkten Einfluss auf die Internetwirtschaft, aber auch auf die Gesellschaft, auf die Bürgerinnen und Bürger in jedem Land, zumindest was die Digitalthemen angeht.
So, also an dieser Stelle, wie wahrscheinlich noch 12 Mal in der Folge vom Ohr am Netz, geht wählen. Es ist wichtig. Also gerade, wenn es auch um unseren Bereich hier die Digitalisierung geht. Jetzt hat ja der Eco die Agenda Digitalpolitik für Europa 2024 bis 2029 veröffentlicht. Kannst du mal zusammenfassen, was so die zentralen Handlungsbereiche sind im Bereich der europäischen Digitalpolitik aus eurer Sicht?
Ja, das ist ein ganz langes und komplexes Dokument geworden, aber ich kann mal versuchen, so die wesentlichen Inhalte wiederzugeben. Also zum einen glauben wir, dass es ganz wichtig ist, die extrem innovative Technologie, die wir im Moment an vielen Ecken und Enden sehen, Stichwort KI, aber auch in anderen Bereichen, souverän einzusetzen, weiterzuentwickeln und dafür eben auch einen innovations- und technologiefreundlichen Rahmen zu entwickeln, der im Idealfall eben diese ganzen Entwicklungen noch weiter fördert und ihr nicht im Wege steht. Digitale Infrastrukturen sind natürlich auch auf europäischer Ebene ein wichtiges Thema. Damit haben wir uns in dem Papier beschäftigt. Aber auch mit Bürgerrechten in der digitalen Welt, mit dem System Löschen statt Sperren, mit Synergien von Beschwerdestellen, Strafverfolgungsbehörden und Ermittlungsbehörden. Also ein ganz bunter Strauß von Dingen. Auf der einen Seite, die unterschiedliche Bereiche berühren, auf der anderen Seite aber alles zusammenspielt und alles eben wichtig ist, wenn wir einen digitalen Rahmen in Europa schaffen wollen.
Wenn wir jetzt mal zurückgucken, dann ist ja gerade in der noch aktuellen, also in der letzten Legislaturperiode, einiges Wichtiges passiert. Du hast zum Beispiel ja auch schon, also wir haben den AI Act erwähnt, den Digital Services Act. Sind jetzt erstmal, ich sag mal, die ganzen Parameter so gestellt, dass wir jetzt einfach gemeinsam Geschwindigkeit aufnehmen können oder gibt es da jetzt noch große Regularien, auf die ihr wartet, mit denen ihr in der nächsten Legislaturperiode rechnet?
Nein, ich hoffe nicht. Ich glaube, dass das Gegenteil jetzt der Fall sein muss. Wir haben, hast du völlig richtig gesagt, in der jetzt zu Ende gehenden Legislaturperiode ein so komplexes Regelwerk von unterschiedlichen Richtlinien und Verordnungen wachsen sehen, dass es selbst für Fachleute sehr, sehr schwierig ist, das alles einzuordnen, festzustellen, wo greift das ineinander, welche rechtlichen Konsequenzen hat das für die Unternehmen und was müssen die Unternehmen der Digitalwirtschaft jetzt eigentlich tun, um sich das zum einen zunutze zu machen, Stichwort Data Act vielleicht, wo wir ja versuchen, mit dem Data Act die Nutzbarkeit und Verfügbarkeit von Daten einfacher zu gewährleisten. Auf der anderen Seite aber eben auch teilweise sehr restriktive gesetzliche Rahmen, Stichwort AI Act, bei dem es dann natürlich auch wieder Wechselwirkungen gibt, beispielsweise mit der Datenschutzgrundverordnung, mit dem Thema Urheberrecht und vielen anderen Fragen. Also insofern ist wirklich in der zu Ende gehenden Legislatur ein unglaublich komplexes Regelungswerk für die Digitalwirtschaft entstanden, sodass nach meiner Überzeugung die Maxime der neuen Kommission sein muss, sich jetzt, was das angeht, erstmal zurückzunehmen, zu evaluieren, wo funktioniert das gut, wo funktioniert das weniger gut, wo müssen wir nachschärfen und vor allen Dingen der Internetwirtschaft jetzt erstmal die Chance zu geben, diesem Rechtsrahmen zu arbeiten und auch möglichst da, wo es Unsicherheiten gibt, vielleicht Richtlinien, Guidelines, Unterstützung an die Hand zu geben, damit die Branche erstmal lernt, damit umzugehen.
Also eigentlich finde ich, im Gegensatz zu dem, was wir an vielen Stellen ja schon erlebt haben, wo dann irgendwie Sachen nicht so richtig final durchdacht waren und man dann sehr lange gewartet hat, bis neue Regierungen sich irgendwo geschüttelt haben, eine ganz gute Ausgangsposition, jetzt erstmal sozusagen in Anführungszeichen die Hausaufgaben zu machen und schon geltendes Recht eben wirklich auch in die Fläche zu bringen. Der AI Act, der hat ja auch anfangs für viel Diskussionen gesorgt. Jetzt ist er da. Worauf sollte bei der Umsetzung geachtet werden? Also gerade wenn wir jetzt, du hast vorhin die DSGVO erwähnt, Fehler, die da gemacht wurden, vielleicht nicht machen wollen. Harmonisierung ist ja ein ganz wichtiges Stichwort in dem Fall.
Das wird auch bei der Umsetzung des AI Acts ein ganz wichtiges Stichwort sein. Und da liegt vor der neuen Kommission auch unglaublich viel Arbeit. Der AI Act ist zum einen wahnsinnig komplex, zum anderen muss man ja auch sehen, dass er auch neue Aufsichtsstrukturen, neue Behörden schafft. Es wird in Zukunft ein sogenanntes AI Office geben, also eine neue Behörde, die nicht nur für die Überwachung und Durchsetzung der Regelungen des AI Acts verantwortlich sein wird, sondern die, so hoffe ich jedenfalls, ähnlich wie das European Data Protection Board, also die europäische Datenschutzbehörde, der Branche eben auch Informationen, Guidelines, Richtlinien an die Hand gibt, die es vereinfachen, mit diesem sehr komplexen Regelungswerk umzugehen, die dort, wo Rechtsunsicherheit bestehen, Antworten geben auf Fragen, wie gewisse Dinge in der Praxis zu verstehen, zu handhaben sind. Also insofern hoffe ich, dass wir ein sehr stark beratendes und begleitendes AI-Office bekommen und nicht so sehr das Thema Enforcement und Überwachung im Vordergrund steht.
Weil es abschreckt, ne? Es schreckt auch ab, macht Riesenangst und nimmt so ein bisschen den Drive aus dem ganzen Thema.
Genau, und es hat eben leider den Hang zu Bürokratisierung und zu noch mehr Verwaltung und zu komplizierten Vorgängen und das passiert hoffentlich nicht.
Jetzt hat ja die EU-Kommission das kommende Jahrzehnt zur digitalen Dekade Europas erklärt. Das ist ja erstmal schon mal schön, dass das Thema Digitalisierung endlich mal ganz oben angekommen ist. Aber wie würde denn ein digitales Europa 2030 aussehen? Also was wäre denn dein Idealszenario? Was würdest du dir wünschen?
Naja, die Kommission hat sich ja bei dieser digitalen Dekade schon klare Vorgaben gesetzt. Um ein Beispiel mal zu nennen, geht es unter anderem ja auch um die Digitalisierung des Mittelstandes und der kleineren Betriebe. Dort sind wir ja noch lange nicht bei den Zahlen, die die Kommission sich selbst als Ziel gesetzt hat. Insofern ist das auch ein weiterer Grund, warum ich sage, lasst uns doch jetzt erstmal schauen, dass wir die Ziele dieser digitalen Dekade, die eben noch nicht zu Ende ist, erreichen. Und die erreichen wir eben sicherlich nicht, indem wir jetzt auf die ohnehin komplexe Regulierung noch neue Gesetze und Verordnungen draufsatteln. Ja, also wir müssen jetzt wirklich ins Doing gehen. Wir müssen den Unternehmen helfen, es ihnen einfach machen, Anreize schaffen für Digitalisierung und nicht weiter einhegen und restriktiv sein.
Ganz egal, ob wir jetzt in die Internetwirtschaft gucken oder in den Bereich KI oder auch in den Bereich Mikroelektronik. Wir haben ja die innovativen Treiber hier in Deutschland, auf die wir sehr stolz sein können, sind in vielen Bereichen vorn und dennoch, also das Image ist selbst bei uns Deutschen selber nicht optimal. Fast die Hälfte der Deutschen betrachten laut einem Eco-Stimmungsbild China mit Abstand als führende Nation in der Digitalisierung mit fast 50%, gefolgt von den USA mit schon nur 15%. Die EU komplett liegt bei 4,1% und darin Deutschland wieder nur bei 2,2%. Was können wir denn machen, dass wir sozusagen also einmal die Themen weiter in die Fläche bringen und vielleicht auch Deutschland auf einen höheren Platz bringen in diesem Ranking?
Wir brauchen einen deutlich innovationsfreundlicheren Rechtsrahmen. Und deswegen nochmal auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, der Regulierung gibt es jetzt tatsächlich genug. Die Kommission hat sich jahrelang damit beschäftigt, wie wir uns auch so ein bisschen digital abschotten. Wie schaffen wir es, die vermeintlich bösen großen amerikanischen Konzerne einzuhegen, in den Griff zu bekommen, sie dazu zu zwingen, sich an europäischen Werten zu orientieren und European Compliant Geschäftsmodelle sozusagen umzusetzen. Teilweise sicherlich auch zu Recht, aber wir haben viel zu wenig und die Politik hat viel zu wenig Augenmerk darauf aufgelegt, wie wir es denn schaffen, unsere eigene Branche, unsere eigene Wirtschaft, die europäischen Unternehmen zu unterstützen bei Digitalisierung, bei der Schaffung von Innovation und eben einfach einen Rahmen und Rechtsrahmen schaffen, der das leicht macht, der dafür Anreize bietet und der das unterstützt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was aus der Balance geraten ist. Und ich glaube, die neue Kommission wäre gut beraten, wenn sie auf diesen Teil der Innovationsförderung, der Regulierungsfreiräume, der Sandboxes für die Entwicklung neuer Modelle erstmal losgelöst von Regulierungsfragen mehr Raum schafft. Das wäre, glaube ich, ein wichtiger Schritt, um vielleicht auch mal irgendwann dahin zu kommen, wo die Leute glauben, dass China ist.
Ja, vielleicht auch mal ein Blick wieder mehr nach draußen außerhalb des eigenen Tellerrandes, um zu gucken, wie wir da mit innovativen Produkten, Ideen und Services eben punkten können. Weil zumindest, was ich so höre, ist Made in Germany und Made in Europe immer noch ein Verkaufsargument weltweit. Sollten wir uns selber nicht die Beine stellen bei der ganzen Nummer, oder?
Absolut, das ist in vielen Bereichen so. Und wenn wir von KI sprechen, muss man ja auch klar sagen, da gibt es wahnsinnig gute Ansätze. Wir sind da in der Wissenschaft sehr gut aufgestellt. Wir haben tolle Professoren und Hochschulen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Wir haben unglaublich viel Anwendungspotenzial auch in der deutschen Industrie. Aber das Potenzial muss eben auch gehoben werden. Insofern, glaube ich, haben wir eigentlich eine ganz gute Ausgangsbasis. Und wenn wir es jetzt schaffen, eben auch den AI Act so auszurollen, dass die Unternehmen und diejenigen, die davon betroffen sind, es verstehen und ihnen es einfach machen, damit umzugehen, dann haben wir das Rennen vielleicht doch noch nicht verloren.
Vielen Dank, Oliver. Oliver Süme ist Vorstandsvorsitzender des ECO. Mit ihm habe ich gesprochen über die Agenda für Digitalpolitik für Europa 2024 bis 2029 und die dreuenden Europawahlen. Und auch an dieser Stelle nochmal, auch wenn ich mich wiederhole, geht bitte wählen. Danke, Oliver.
Vielen Dank.
Ja, das stimmt. Wählen gehen ist natürlich toll, aber woher weiß ich denn, welche Partei ich am besten wähle, welche am besten zu meinen Überzeugungen passt und welche mich bestmöglich repräsentiert? Kleiner Funfact, laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland hat eine Wahlanalyse der Meinungsforschungsagentur Politics nach der Bundestagswahl 2021 erhoben, dass tatsächlich jede zweite Person ihre Wahlentscheidung erst in den letzten 4 Wochen vor der Wahl traf. Sven, wie ist das bei dir? Bist du schon total gesettelt? Weißt du immer schon, wen du wählst oder bist du auch so ein Kurzentschlossener?
Ich bin da ziemlicher Traditionalist und relativ konsequent in meinen Wahlangaben. Also ich gehöre nicht zu den immerhin fast 9%, also fast jeder Zehnte in Deutschland, der entscheidet sich erst am Tag der Stimmabgabe, was er denn eigentlich wählt. Ey, Leute.
Wingwähler.
Ja, das ist nicht die Frage, was essen wir heute Abend, sondern was wollen wir für eine Politik in den nächsten 5 Jahren? Wenn ihr also unsicher seid, dann vielleicht einfach gerne mal zum Beispiel den Wahlomaten nutzen. Den Link packen wir gerne auch nochmal in die Shownotes. Dann kann man sich mal ein bisschen mental drauf vorbereiten, weil, wie gesagt, das sind wichtige Fragen, die da geklärt werden.
Absolut.
Tools wie der Wahlomat, die bilden eher ein großes Bild ab und konzentrieren sich jetzt nicht auf den Bereich Netzpolitik, aber dafür gibt es ja den ECO und der hat sich eine Auswahl von Parteiprogrammen angeschaut und einen Check gemacht, sozusagen, was denn die einzelnen Parteien im Bereich Netzpolitik vorhaben und da habe ich einen kleinen Überblick für euch.
Das Ohr am Netz. EU-Wahl digital.
2024 steht Europa vor gewaltigen Herausforderungen. Nicht allein die Covid-19-Pandemie und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs haben uns auf dramatische Weise gezeigt, dass der Wohlstand bei uns von globalen Ereignissen betroffen ist und unsere Strukturen, Institutionen und Gesellschaften wirklich verwundbar sind. Eine umfassende Digitalisierung kann dazu beitragen, dass wir krisenfester werden. Darum brauchen wir jetzt natürlich eine starke Digitalpolitik für Europa. Die Europawahl steht kurz bevor und deswegen hat der ECO mal die Wahlprogramme der CDU, CSU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der FDP gecheckt, damit ihr, wenn ihr euch für Digitalpolitik interessiert und noch nicht so richtig wisst, in welche Richtung ihr denn wählen wollt, informiert seid, ohne alle Programme nochmal selber wälzen zu müssen. Also, was steht konkret drin in den Programmen der Parteien? Bei der CDU, CSU, die Union priorisiert im Bereich Innovation und Wettbewerb den Bürokratieabbau und strebt die Einführung einer One-in-Two-Out-Regel an. Sie plant, die Förderquote in Europa auf 3% des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen, während sie auf eine Konsolidierung der bestehenden Gesetzgebung drängt. Des Weiteren strebt die Union durch einen Wettbewerbsfähigkeitscheck an, dass europäische Gesetzgebung präzise in nationales Recht umgesetzt wird, mit dem Ziel, Europa zum führenden Standort für Startups zu machen. Außerdem plant sie, den Datenschutz zu vereinfachen, Datensilos aufzubrechen und bei der künstlichen Intelligenz sowohl Überregulierung zu vermeiden, als auch ethische Standards zu betonen. Ja, mal sehen, ob das nicht ein Widerspruch in sich ist. Schließlich setzt sich die Union für eine souveräne und wettbewerbsfähige europäische Digitalwirtschaft ein, die weltweit anerkannte technologische und rechtliche Standards setzen kann, sowie für die Entwicklung und Produktion von Schlüsseltechnologien, um eine echte Digital- und Datenunion mit hochwertiger digitaler Infrastruktur und flächendeckendem Zugang zu 5G und 6G in jeder Region zu haben. Halleluja! Die SPD lobt in ihrem Programm die regulatorischen Fortschritte der EU, betont jedoch die Notwendigkeit einer verbesserten Planung und Regulierung sowie eines verantwortungsvollen Bürokratieabbaus. Jawohl, da haben wir es wieder. Sie setzt sich für eine europäisch vereinte Wissens- und Forschungslandschaft ein, unterstützt durch Kooperation und gezielte Förderung von Zukunftstechnologien wie Quantencomputing und künstlicher Intelligenz. Die Partei fordert mehr Unabhängigkeit bei digitalen Technologien, klare Regeln für die digitalen Märkte und Dienste sowie grundrechtskonforme Nutzung von Daten, während sie sich für eine menschzentrierte Digitalisierung einsetzt und die Dominanz großer Tech-Monopole verhindern möchte. Die SPD betont die Bedeutung der Netzneutralität, des fairen Zugangs zum Internet und fordert eine europäische Resilienzstrategie zur Risikominderung und Diversifizierung der Wirtschaftsbeziehungen nach dem Prinzip China plus eins. Kommen wir zu den Bündnisgrünen. Die Grünen streben eine aktive Wirtschafts- und Industriepolitik an, um sich von den USA und China abzusetzen, indem sie europäische Stärken nutzen, Schlüssel- und Zukunftstechnologien zurückholen und fördern. Dabei setzen sie auf Bürokratieabbau, also auch hier, Investitionsanreize und öffentliche Förderprogramme für Zukunftstechnologien sowie einen verbesserten Zugang zu Forschungsergebnissen. Sie betonen die Bedeutung digitaler Souveränität, insbesondere bei Themen wie Quantencomputing und künstlicher Intelligenz, unter Einbeziehung menschenrechtlicher Aspekte und Datenschutz. Die Grünen fordern eine nachhaltige Entwicklung im digitalen Bereich, einschließlich der Einführung von Nachhaltigkeitsstandards und eines Digital Sustainability Act, sowie die Förderung von Komponentenentwicklung und europäischer Netzinfrastruktur für eine digitale Souveränität. Sie betonen die Wichtigkeit der Netzneutralität und Resilienz, insbesondere im Kontext internationaler Abkommen und der Energiepolitik. Und last but not least, die FDP. Die FDP fordert in Europa eine Stärkung des Subsidiaritätsprinzips, die Einführung einer One-in-Two-Out-Regelung und weitere Maßnahmen zum Bürokratieabbau, einschließlich der Schaffung eines Bureaucracy Reduction Acts, also eines Bürokratiereduktionsaktes bzw. Gesetzes. Sie setzt sich für die grenzenlose Nutzung von Bildungsangeboten zur Förderung von Gründungen und technologischem Fortschritt ein und strebt die Gründung einer europäischen Agentur für Sprunginnovationen an. Die FDP betont das Potenzial von künstlicher Intelligenz und lehnt daher eine striktere Regulierung ab, plädiert jedoch für eine praxisnahe Umsetzung der europäischen KI-Verordnung. Sie fordert einen Raum der Datenfreiheit und Datensicherheit in Europa sowie gemeinsame europäische Sicherheits- und Datenschutzstandards. Die Partei setzt sich für den Abbau von Marktzugangsbarrieren und Industriezöllen ein und fordert die Verteidigung der Netzneutralität sowie eine Ausweitung des Anwendungsbereichs der Geoblocking-Verordnung auf audiovisuelle Inhalte. Abschließend betont die FDP die Notwendigkeit der Abwehr von Cyberangriffen. Die Wahlprogramme der führenden Parteien CDU, CSU, SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP zeigen ein gesteigertes Interesse am Systemwettbewerb, insbesondere in Bezug auf China, und alle betonen die Notwendigkeit einer gestärkten europäischen Digitalwirtschaft. Die ausführliche Auswertung der Wahlprogramme, die Eco-Agenda mit den wichtigsten Kernforderungen der Internetwirtschaft sowie mehr Informationen zur Arbeit von Eco im Rahmen der Themenplattform zur diesjährigen EU-Wahl, EU-Wahl Digital, die findet ihr im Netz. Den Link packen wir natürlich ganz einfach in die Shownotes.
Ja, und jetzt mit unserem nächsten und letzten Gast spreche ich darüber, wie Digitalpolitik in der EU seitens der Parlamentarier des Europäischen Parlaments gestaltet werden kann.
Status quo. Der Eco-Politik-Check.
Ja, Dr. Sergej Lagodinsky ist Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen, sitzt für die Europäische Freie Allianz-Fraktion, das ist ja auch die Grünen Teil davon sind, im Europäischen Parlament und ist zweiter Spitzenkandidat seiner Partei zur EU-Wahl hier in Deutschland. Heute ist er hier bei uns beim Ohr am Netz zu Gast, um mit uns über eines seiner Kernthemen zu sprechen, die europäische Digitalpolitik. Herzlich willkommen, Herr Lagodinsky, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, toll da zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, Herr Lagodinsky, ich habe es schon gesagt, Sie sind zweiter Spitzenkandidat der Grünen, führen hier hinter Terry Reintke die Liste Ihrer Partei zur Europawahl an. Für welche Digitalpolitik in Europa stehen denn die Grünen und stehen vielleicht auch Sie?
eindeutig für eine menschenzentrierte Digitalpolitik. Es ist wichtig, dass wir bei aller Innovationsfreudigkeit und auch Notwendigkeit, Innovationen bei uns zu fördern, nicht vergessen, für wen die Innovation da ist, für wen Digitalisierung da ist. Und das ist eben für Menschen, für unsere Gesellschaft und auch für unsere Natur. Es bringt nichts, wenn wir alles durchdigitalisieren und dann aber unser Klima und unsere Natur dadurch in Gefahr bringen. Das ist vielleicht in a nutshell das, wofür wir stehen. Wie das dann im Einzelnen aussieht, ist dann die Frage der konkreten Regulierungen.
Digitale Technologien und Infrastrukturen spielen ja eine immer wichtigere Rolle für die Wirtschaft, für die Gesellschaft, für den Staat. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Ihnen ist wichtig, dass es eine menschenzentrierte Technologie ist. Wo sehen Sie denn besondere Herausforderungen für den europäischen Binnenmarkt und die Mitgliedstaaten?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir als Gesellschaft die Kontrolle über diese Technologie nicht verlieren und nicht in eine Dynamik hineinrutschen, wo diese Technologie uns bestimmt und uns kontrolliert. Das ist die übliche Horrorvorstellung von Black Mirror. Ja, ich will das überhaupt nicht so auf Netflix-Niveau reduzieren, aber wenn wir sehen, welche Debatten, welche Auseinandersetzungen auch in Silicon Valley unter den Menschen stattfinden, die zu Anfang dieser Entwicklung wirklich maßgeblich waren, inklusive und andere, dann sehen wir, dass das überhaupt nicht philosophisch oder theoretisch ist, sondern ganz praktisch. Es ist eine Technologie, die von sich selbst lernt. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die jetzt sagen, dass das alles absolut autonom ist, aber das hat natürlich ein Potenzial, Entwicklungen in Gang zu setzen, die uns so ein bisschen einer Pfadabhängigkeit von dieser Technologie bringen. Und wir müssen jetzt den Rahmen schaffen dafür, dass wir formulieren, was wollen wir von dieser Technologie und was wollen wir nicht mit dieser Technologie erreichen. Das haben wir im KI-Gesetz auch durchbuchstabiert. Es gibt eben bestimmte Praktiken und Anwendungen, die wir einfach nicht wollen, weil unser Gesellschaftsentwurf anders ist als das, was mit KI möglich wäre. Und möglich wäre sehr viel, von Massenüberwachung über Emotionserkennung und Sortierung von Menschen. Und da haben wir einfach gesagt, wir müssen rote Linien ziehen, die klare Grenzen definieren.
Mhm. Lassen Sie uns gleich nochmal über das KI-Thema ein bisschen näher sprechen, über den AI-Act. Erst würde ich gerne nochmal ein anderes Stichwort aufgreifen, was Sie auch gerade schon mal genannt haben, ganz am Anfang, die Natur. Und Sie sagen ja ganz richtig, Digitalisierung ist natürlich eine Dual-Use-Technologie, ne? Kann sowohl für gute Dinge als auch eben für schlechte Dinge eingesetzt werden. Und da müssen wir eben schauen, und das ist auch Aufgabe der Politik, da die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Sie haben schon ein paar Risiken genannt. Nun gibt es aber ja auch ganz klare Chancen durch die digitale Transformation, durch digitale Technologien, gerade im Bereich Nachhaltigkeit, ne? Wo sehen Sie die denn vielleicht, wo eben Digitalisierung auch für mehr Klimaschutz, mehr Ressourceneffizienz und eine nachhaltigere Wirtschaft eingesetzt werden könnte?
Es ist klar, dass wir gerade was CO2 Fußabdruck angeht, aber auch insgesamt Externalitäten, negative Externalitäten unserer menschlicher Tätigkeit angeht. Wir werden dem nur dann Herr werden, wenn wir uns besser abstimmen gewissermaßen. Es geht darum, dass wir Effizienz im Sinne der Nachhaltigkeit steigern, dass wir mit Kreislaufwirtschaft und Kreislauf Einstellung gewissermaßen, Ressourcen schonen und auch sparen. Und natürlich ist es bei dem Stichwort Sparsamkeit oder Sparen kommen für Menschen unangenehme Assoziationen, nämlich, dass wir irgendetwas preisgeben müssen. Mhm. Aber die Digitalisierung erlaubt uns, das auf eine Art und Weise zu machen, die den Wohlstand nicht so dermaßen vernachlässigt und unter Druck setzt, dass wir eben bei Bürgerinnen und Bürgern dieses Gefühl, dass wir etwas preisgeben, erwecken. Und das ist eine Chance. Mhm. Das ist eine ökologische Chance der Digitalisierung, dass eben diese Koordination der menschlichen Tätigkeit und auch der Nebenfolgen dieser Tätigkeit auf eine gute, effiziente Art und Weise stattfindet. Und da ist natürlich die Rolle der KI, aber auch sonstiger digitaler Lösungen essentiell. Hier können wir wirklich Quantensprünge machen im Bereich der Vergrünung unserer Lebensweise mit dieser Technologie. Das ist auf der Habenseite.
Mhm. Sehen Sie da politische Aufgaben und Notwendigkeiten, um eben solche Chancen oder solche positiven Effekte von Digitalisierung in Europa irgendwie noch besser zu fördern oder strategischer auch einzusetzen?
Absolut. Wir haben ja in diesen 5 vergangenen Jahren viel reguliert. Ich glaube, jetzt kommt die Phase, wo wir zweierlei Aufgaben haben. Einerseits diese Regulierungen umsetzen auf eine Art und Weise, die auch schlank, aber effizient ist. Und andererseits fördern, denn wir müssen ja etwas haben, was wir regulieren. Und deswegen Digitalisierung made in Europe, KI made in Europe ist das Ziel und muss das Ziel werden und bleiben. Im Bereich der generativen KI haben wir wahrscheinlich den Zug verpasst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Europa hier ganz vorne mitmischen kann. Dafür ist es einfach zu spät. Aber wir haben andere Nischen und andere Rollen, die wir spielen können. Und eine Rolle ist eben, dass Europa ein Kontinent ist, wo grüne Technologien, menschenzentrierte Technologien, vertrauensvolle Technologien, die auf einem Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher basieren, sehr wohl möglich sind. Und wir haben eben solche Beispiele. Wichtig ist, dass wir hier das auch finanziell fördern. Und da kommen wir natürlich zu dem Thema, was nicht nur in diesem Bereich wichtig ist. Wie gehen wir mit Geld um und wie gehen wir mit Investitionen um? Mhm. Ich bin grundsätzlich sehr skeptisch, dass wir in der Phase, wo wir auch konjunkturell, aber auch von der Innovation, von der Sprunginnovation her in einer sehr prekären Situation sind, gerade in Deutschland, dass wir ausgerechnet jetzt an Investitionen sparen sollen. Das ist nicht der richtige Weg. Hier müssen wir, damit wir mit IRA in den USA mithalten können, damit wir mit Hunderten von Milliarden der Investitionen in China mithalten können, müssen wir selber investieren. So viel zum Staatskapital, aber wir müssen auch natürlich schauen, inwiefern können wir auch privates Kapital, was bei uns ja vorhanden ist, aber einfach brach liegt, häufig, wie können wir dort so Anreize schaffen, dass dieses private Kapital auch stark investiert wird, zum Beispiel in grüne Startups. Und hier können wir dann mit klaren Vorgaben, klaren Anreizen eben das in die grüne, innovative Richtung steuern, so wie Amerikaner das mit IRA tun. Mhm. Green Tech ist die neue Industrie. Ja, wir sind in einer historischen Phase, wo eben das die Rolle spielen wird, gemeinsam mit KI-Entwicklungen und ausschlaggebend sein wird dafür, ob eine Wirtschaft, ein Wirtschaftsmodell Zukunft hat oder nicht. Und hier müssen wir investieren, sonst sind wir verloren.
Ja, jetzt haben Sie ja schon sehr klar dargestellt, dass eben Digitalisierung auch ein Wirtschaftsfaktor ist. Natürlich, wie wichtig der Digitalstandort Europa letztlich eben auch ist. Nun ist ja die Digitalbranche in Europa, das haben Sie gerade auch schon angedeutet, im Gegensatz zu USA und anderen Märkten ganz klar von kleinen und mittleren Unternehmen geprägt. Wir haben ja nicht die Riesenplayer. Wie können denn KMU in Europa eben bei der Implementierung von wichtigen Schlüsseltechnologien wie KI noch ein bisschen besser unterstützt werden, sodass sie eben auch auf dem internationalen Markt nicht den Anschluss verlieren?
Ja, wir haben ein Papier dazu verfasst. Anna Christmann, die Beauftragte im BMWK, Wirtschaftsministerium, Beauftragte für Startups und ich zusammen, wo wir eben dazu aufrufen, dass die kommenden 5 Jahre ein New Tech Deal anbieten sollen. Mhm. Wir sollen jetzt schauen, inwiefern wir Kapitalmärkte in diese Richtung dynamisieren, inwiefern wir mit einer Förderung und Unterstützung gerade für KMUs, und Sie haben absolut recht, das ist unser Standortvorteil, dass wir eben mit KMUs, mit kleinen Unternehmen, mit Startups gut ausgestattet sind. Wichtig ist, dass wir sie nicht verlieren und dass sie eben nicht ab einer bestimmten Entwicklungsphase aufgekauft werden und wegziehen. Und das ist eigentlich, also die Diagnose ist einfach. Und wir müssen schauen, wie ich schon gesagt habe, ob wir durch bestimmte Steueranreize, durch bestimmte Hebelsicherheiten seitens des Staates zum Beispiel eben Finanzen in diese Richtung lenken. Das wäre auch etwas, was eine Vergrünung unserer Wirtschaft auch erlauben würde und das wäre ausschlaggebend. Es ist auch wichtig, über Fachkräfte nicht zu vergessen. Wir wissen, dass es sehr häufig um Fachkräfte geht und hier ist die Frage sowohl die Frage der Infrastruktur, inwiefern sind unsere Infrastrukturbedingungen interessant für Menschen aus Indien oder gehen sie lieber nach Kanada, wo alles besser funktioniert? Also hier sind wir in einem Bereich, wo insgesamt der Wohlstand, die positiven Anreize von unserem Lebensstandort auch wichtig sind. Und hier fließt natürlich auch die Frage, inwiefern unsere Gesellschaft eine Willkommenskultur für solche Menschen hat. Ja. Oder müssen Menschen, die anders aussehen, sich fürchten, wenn sie nach Dresden zur Halbleiterproduktion umziehen müssen, dann werden sie natürlich diese Wahl nicht treffen. Also das ist eine ganzheitliche gesellschaftliche Aufgabe, aber wir müssen sie im Blick behalten, auch bezogen auf diese Unterstützung unserer Digitalwirtschaft. Nur so werden wir vorankommen.
Ja, Sie haben ja vorhin jetzt auch schon ein paar Mal das Stichwort KI angesprochen. Das ist natürlich das alles beherrschende Thema, ne? Wenn man über Digitalisierung und auch über Digitalpolitik, Regulierung in Europa im Moment spricht, ist man ganz schnell beim AI-Act. Das Beispiel der Datenschutzgrundverordnung hat ja gezeigt, wie solche nationalen Anpassungen von Gesetzgebungen in Brüssel durchaus für Unsicherheiten auf Seiten der Unternehmen führen können, gerade eben auch bei kleinen, mittleren Unternehmen, die nicht so die riesen Ressourcen haben. Es gibt Kritiker, Kritikerinnen, die jetzt ähnliche Konsequenzen für kleine und mittlere Unternehmen in Europa bei der Umsetzung des AI-Act befürchten. Können Sie diese Bedenken nachvollziehen? Und welchen Beitrag kann die Politik leisten, um solchen Entwicklungen eben vorzubeugen?
Ich kann Bedenken immer nachvollziehen. Bedenken muss man immer ernst nehmen und erst recht von denjenigen, die eigentlich die Innovation und auch Wirtschaftsentwicklungen vorantreiben. Deswegen nehmen wir das auch sehr ernst. Den Gesprächen, die ich geführt habe, auch mit Vertreterinnen und Vertretern der KMUs, habe ich das Gefühl, dass nachdem Menschen eigentlich das KI-Gesetz gelesen haben, ihre Bedenken viel zurückhaltender ausfallen. Denn für uns war es wichtig hier, und das habe ich immer schon gesagt, wir wollen natürlich die Anforderungen ausdifferenzieren und schauen, dass sogar im Bereich der generativen KI haben wir eben eine Hürde eingezogen, die bei der Mächtigkeit, ja, bei der Computational Power von ChatGPT-4 erst die schwierigeren Anforderungen aufstellt. Das heißt, alle anderen Unternehmen, die zum Beispiel generative KI in Europa entwickeln, die müssen erst überhaupt zu diesem Entwicklungsstadium sich vorarbeiten. Ja. Und erst dann kommt die große Belastung. Ansonsten versuchen wir im Bereich der Transparenz eigentlich die meisten Pflichten dabei bewenden zu lassen. Ich hoffe sehr, dass die Ausformulierung dieser Pflichten, die ja jetzt als Stufe kommt, denn bei uns haben wir nun die großen Ziele und Konzepte beschrieben im Gesetz. Die Normung kommt ja erst. Das werden wir eng begleiten und wir hoffen sehr, dass wir hier erstens zu einer einheitlichen Auslegung und Anwendung dieser Prinzipien in ganz Europa kommen. Das wäre schon ein Fortschritt in Bezug auf die Erfahrungen mit DSGVO, ja, wo sogar auf Bundeslandebene unterschiedliche Deutungen gibt. Und mir ist es auch bewusst, dass es da Probleme gibt. Wir arbeiten auch daran bei DSGVO, zum Beispiel bei der Verfahrensfrage. Und zweitens wird es auch darum gehen, dass wir natürlich auch schauen, wie können wir eben die Unternehmen unterstützen. Und da komme ich zum ersten Punkt. Es muss eine Förderoffensive kommen. Sonst werden wir einfach global hier nicht bestehen können.
Bleiben wir noch mal kurz beim AI-Act. Sie hatten ja anfangs schon erwähnt, Ihnen geht es eben ganz stark darum, Risiken dieser Technologie einzudämmen, die eben auch im Bereich Überwachung etc. bestehen, wenn sich das Ganze irgendwie selbst verselbstständigt. Sie haben ja beispielsweise auch gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus der FDP sehr stark gegen diese biometrische Überwachung von KI gekämpft. Wie zufrieden sind Sie denn da mit dem Ergebnis des letztlich jetzt verabschiedeten AI-Acts?
Schauen Sie, wir hatten ja den Standpunkt des Parlaments gehabt, der sehr klar und sehr kategorisch war. Wir wollten es nicht. Es war ein kategorisches Verbot solcher Praktiken. Es war uns aber auch klar, dass wenn wir als Parlament im Trilog gegenüber den 27 Regierungen sitzen, dass das unter Beschuss kommt. Und dass wir dann darum kämpfen werden müssen, dass wir möglichst hohe Anforderungen an dieses Regime und dieses Verbot, diese Regulierung durchbringen. Denn wir sitzen gegenüber 27 Innenministerien, ja, und das ist nicht nur FDP, sogar in Deutschland haben wir Probleme mit unserem BMI, was diese Themen angeht. Erst recht in Frankreich, ja, was ja besessen ist vom Thema Terrorbekämpfung und jetzt erst recht vor den anstehenden Großereignissen. Wir haben gekämpft und ich finde, dass wir auf jeden Fall im Bereich der Echtzeit biometrischen Erfassung, ein System, ein Regelsystem durchgesetzt haben, was als Mindeststandard, das ist wichtig, als Mindeststandard gilt und diesen Mindeststandard schon streng genug ist. Wir haben eben eine Eingrenzung, an welchem geografischen Ort es eingesetzt werden kann, nur aus einem bestimmten Anlass, auf der Suche nach einer bestimmten Person und auch, und das ist sehr ungewöhnlich für europäische Gesetze, auch, dass das wirklich Mindeststandard ist. Das heißt, nationale Regeln können höher und ehrgeiziger sein, zum Beispiel in Deutschland. Wäre gut, wenn die deutsche Bundesregierung sagt, nein, wir wollen es ganz verbieten. Bei der Frage der Versetzten biometrischen Überwachung ist etwas, was wir in der Tat, und das stand auch in der Presse, nachkämpfen mussten. Ja. Ich hätte mir auch an dieser Stelle natürlich strengere Anforderungen gewünscht, aber irgendwann war die Frage, wollen wir überhaupt solche Regeln und wollen wir überhaupt KI-Regeln haben in Europa oder wollen wir deswegen das Gesetz zum Scheitern bringen und dann haben wir KI-Wilden Westen, anything goes. Und dann ist die Frage, ob das besser wäre. Und so habe ich auch gedeutet, den Kampf, den wir führen mussten, oder das Ringen, das wir hatten mit unseren Koalitionspartnern, mit der FDP. Der FDP ging es am Ende nicht nur um Massenüberwachung verhindern, sondern Regulierung von generativen KI verhindern. Und das finde ich wirklich ein großes, auch geostrategisches Scheitern, wenn Europa in den letzten Zügen dieses Gesetzes, das, was wir ausverhandelt haben, hätten zum Fall bringen können, zum Beispiel durch Deutschland, Italien und Co. Also ich finde, dass wir im Bereich der Verbote insgesamt nachsteuern sollten. Und insgesamt wird ja die Entwicklung so sein, dass das eine Operation am offenen Herzen ist.
Klar.
Und wir werden eben mit diesen Regulierungen noch weiter arbeiten und sie nachschärfen müssen. Aber erst einmal finde ich schon gut, dass wir das haben, was wir haben.
Ja. Herr Lagodinsky, kleiner Ausblick zum Schluss auf die kommenden 5 Jahre, auf die nächste Legislaturperiode. Was werden denn da die großen digitalpolitischen Themen sein, die die Kommission auf jeden Fall bis 2029 angehen muss oder auch erreicht haben sollte aus Ihrer Sicht?
Na, erst einmal kommen wir schon dazu, dass, was ich gesagt habe, die Entwicklung im Bereich KI und Digitalisierung insgesamt wird uns alle fordern. Das bedeutet, dass wir ständig schauen werden müssen, was müssen wir nachsteuern, wo müssen wir nachlegen. Wir werden natürlich im Bereich des Urheberrechts genauer schauen müssen, ob wir zum Beispiel die Urheberrechtsgesetze zum geistigen Eigentum etc. auf den Prüfstand stellen müssen. Das steht zurzeit nicht als Aufgabe für die kommenden 5 Jahre ausdrücklich fest. Aber ich sage nur als Beispiel, ob hier oder Arbeitsgesetze, Arbeitsschutzgesetze, es wird kommen. Was auf jeden Fall kommt auf technischer Ebene, ist das KI-Haftungsgesetz. Das ist etwas, was wir bewusst verschoben haben in die neue Legislatur, weil dieses Gesetz baut auf dem KI-Gesetz auf. Also werden wir das als nächsten Schritt erst machen. Aber das ist ein schlankes Gesetz bisher. Deswegen glaube ich nicht, dass es da zu revolutionären Änderungen kommen würde. Im Bereich der Cybersicherheit werden wir schauen müssen, weil Cyberangriffe sich häufen werden. Und was mir wichtig wäre, ist, dass wir auch im Bereich der Kriegsführung über den Einsatz von KI reden müssen, ob im Rahmen der EU oder international. Was wir jetzt erfahren, sowohl im Nahen Osten als auch in der Ukraine, das ist auch eine Lernkurve, die wir als internationale Gemeinschaft in diesem Bereich meistern müssten.
Ganz herzlichen Dank, Herr Lagodinsky, für dieses, wie ich finde, sehr offene, sehr interessante Gespräch über europäische Digitalpolitik. Ich habe mitgenommen, Ihnen ist wichtig, dass Sie für eine menschenzentrierte Digitalisierung stehen. Ne? Digitalisierung muss immer dem Menschen dienen, muss der Natur, der Gesellschaft dienen. Deswegen ist es Aufgabe der Politik, hier eben die geeigneten Rahmenbedingungen auch zu schaffen. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch eine große Chance, den Digitalstandort Deutschland zu stärken. Und wir müssen hier auch schauen, dass wir im Wettbewerb bleiben. Green Tech, haben Sie gesagt, ist die neue Industrie und da ist es vielleicht auch ein USP tatsächlich für Europa zu schauen, dass wir eben eine verantwortungsvolle, ganzheitliche Digitalisierung
nach vorne bringen und dafür stehen. Sie haben diverse Ideen ja dazu, wie auch der Kapitalmarkt hier gerade kleine und mittlere Unternehmen, die ja die Struktur bei uns vor allem ausmachen, unterstützen kann. New Tech Deal haben Sie erwähnt. Aber was ich auch interessant fand zu sagen, dass Sie gesagt haben, es ist eben auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, ne, dass wir schauen, dass wir Digitalisierung für uns als Chance begreifen und eben auch als Wirtschaftsfaktor begreifen. Und dazu gehört zum Beispiel eben auch eine richtige Willkommenskultur für Fachkräfte, eventuell aus Indien oder anderen Staaten. Das fand ich nochmal einen ganz interessanten Punkt, dass es eben auch diese soziale Komponente gibt. Ja, wunderbar. Da freue ich mich und danke Ihnen nochmal ganz herzlich für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen. Danke für die Einladung nochmal.
So, damit sind wir quasi schon am Fuße angekommen und hoffen sehr, dass wir in dieser Folge einen guten Einblick in die EU-Wahl 2024 geben konnten. Laut Statista lag die Wahlbeteiligung bei der letzten EU-Wahl, das war 2019, bei gerade mal 50,62%. Da müssen wir auf jeden Fall eine Schippe drauflegen, ihr Lieben.
Auf jeden Fall, denn immer schön dran denken, Demokratie ist ein Privileg und ja, kommt natürlich auch mit einer Verantwortung. Also bitte unbedingt informieren und wählen gehen.
Ja, und vorsichtshalber lieber nochmal nachgucken, bevor man ganz spontan entscheidet, ach, was wähle ich denn heute? Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin bleibt gesund, geht wählen und tschüss.
Tschüss zusammen, tschüss Sven.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.